Kannst du in einem Satz definieren, was Resilienz ist?
Ja, ich versuch's mal. Ist eigentlich relativ schnell gesagt. Also Resilienz meint einfach psychische Widerstandsfähigkeit oder Kraft und die Fähigkeit, nach starker Belastung wieder in ein Funktionsniveau zurückzukommen, auch nach relativ kurzer Zeit, ohne Einbußen praktisch. Und es gibt sehr viele Definitionen, was denn Resilienz ist. Und ich finde, die schönste ist, it's just ordinary magic. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass man sich manchmal wirklich auch fragt, wie schaffen Menschen, bestimmte Situationen zu überwinden und zu bewältigen. Und das ist auch das, womit sich Resilienz verknüpft. Also immer dann, wenn wir von Resilienz sprechen, sprechen wir eigentlich automatisch auch von dem Überwinden extrem belastender Situationen. Wir sprechen also nicht von Alltagsstress. Und das zeichnet die Resilienz aus. Und manchmal, weil es sich nicht selten da bei diesen Belastungssituationen eben auch um traumatische Situationen, also auch Situationen damit handelt, die lebensbedrohlich sind und weit über, sagen wir mal, Alltagsstress hinausgehen. Deswegen vermischen sich manchmal Definitionen von Resilienz und posttraumatischem Wachstum.
Das war ein sehr langer Satz, finde ich aber gelungen als Einstieg. Ich würde das jetzt einfach mal nehmen. Tatsächlich dachte ich mir, dass ich dadurch inspiriert werde, einen guten Einstieg zu machen. Und ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr übertreffen. Von daher, Erika, vielen Dank für die einleitenden Worte und schön, dass du auch endlich hier bist auf den kalifornischen Terrassen. Es ist dein erstes Mal hier und ich freue mich ungemein. Für die Leute, die sie nicht kennen, das ist Erika Sander. Sie ist auch Dozentin bei der WISPO, hat aber unzählige weitere Aufgaben bei der WISPO. Gleichzeitig unterstützt sie und begleitet sie ihre eigenen Klienten und Klientinnen und hilft Menschen, den Fokus auf Gesundheit zu werfen und den Menschen auch zu helfen, ja, ein Leben zu führen, das auch lebenswürdig ist, sage ich jetzt mal aus der Außenperspektive her. Ein Punkt, der mit Gesundheit zu tun hat, ist der Punkt, über den wir heute reden werden, und zwar Resilienz. Du hast kurz beschrieben, was Resilienz ist. Wir werden uns, wenn ich dich richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, uns damit befassen, wie wir Resilienz aufbauen können, vielleicht auch erhalten können und was es in der Literatur zu diesem Thema zu finden gibt. Richtig?
Ja, wir machen nochmal heute einen Einstieg. Übrigens vielen Dank, dass ich hier sein kann und du mich hier so nett empfängst. Wir haben ja irgendwie öfter mal was geplant. Jetzt bin ich endlich hier. Und ich freue mich sehr auch, dass wir mit diesem Thema anfangen, weil mir das sehr am Herzen liegt. Und ja, wir werden so ein bisschen was über was Theoretisches auch sprechen und werden das aber sicher nochmal zu anderen Zeiten erweitern.
Das heißt, heute geht es richtig um die Praxis.
Yeah. Ja, ja, auch.
Ah,
genau.
Ah, das ist toll, das ist toll. Ja, das, manchmal kommt es ja zu kurz. Manchmal ist man so tief in der Materie drin, dass man keine Zeit mehr hat, darüber nachzudenken, ja, wie wende ich es an in der Praxis und was für Auswirkungen hat es, wenn ich tatsächlich das gemacht habe, auf meine Umgebung und auf mich dann wiederum. Fangen wir aber vielleicht mal so an, damit wir ein besseres Bild davon haben, wieso dieses Thema auch ein wichtiges Thema ist oder wie man sich der ganzen Thematik überhaupt annähern kann. Wie bist du zu dem Thema Resilienz gekommen und zu dem, was du heute mitgebracht hast?
Also zum Thema Resilienz bin ich gekommen, weil ich sehr lange, also gute zwei Jahrzehnte mit traumatisierten Menschen gearbeitet habe, vornehmlich komplex traumatisierten Menschen. Und das hat mich sehr geprägt, würde ich mal sagen. Es hat mich auch sehr demütig gemacht vor der Kraft des Menschen, Unvorstellbares überleben zu können, also psychisch überleben zu können, teilweise aber auch körperlich überleben zu können. Und in dieser Neugier auch ein Stück weit, wie schaffen das Menschen, bin ich automatisch zu Resilienz gekommen, weil das ist, hat viele der Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, letzten Endes ausgemacht, dass sie resilient waren. Und ich habe durchaus auch den Unterschied kennengelernt, wenn Menschen nicht so sehr eine Resilienzfähigkeit besaßen, was das so im späteren Verlauf teilweise so bedeuten kann, was Bewältigungsmöglichkeiten anbelangt. Also so kam ich zur Resilienz, wahrscheinlich auch ein bisschen aus Selbstschutz, weil das sicher auch ein Thema ist, wenn man intensiv mit Menschen arbeitet, die Unfassbares erlebt haben. Also vor allem ist das Gruselige am Unfassbaren, dass Menschen Menschen etwas antun. Also wenn so jetzt irgendwie schicksalhaft irgendwie etwas passiert, was nicht durch einen Menschen direkt ausgelöst wurde, haben wir nochmal eine andere Verarbeitungsmöglichkeit oder Betrachtungsweise. Aber ich habe mit Menschen gearbeitet, die in erster Linie von Menschen intendierte Traumatisierungen erlebt haben. Und das hat natürlich nicht nur bei den Betroffenen einen Einfluss auf deren Selbstbild, Weltbild, Menschenbild genommen, sondern natürlich auch auf meines. Und deswegen war auch für mich, jetzt für mich selber gesehen, dass eine Entdeckung, mich auf die Reise von Resilienz zu begeben. Also so kam ich zur Resilienz, habe mich einfach auch sehr früh schon sehr dafür begeistert. Und mit früh meine ich, dass ich so seit so Mitte der 90er Jahre mich letzten Endes damit beschäftige. Und dann bin ich später, habe ich eine Zeit lang als Referentin gearbeitet in einem Fachberatercurriculum für Psychotraumatologie und hatte zwei ganz tolle Kolleginnen, die das, Claudia Schädlich und Gisela Zurich, die das konzeptionalisiert hatten für das Deutsche Institut für Psychotraumatologie. Und die kamen irgendwann mal und sagten so, wir unterrichten jetzt diese fünf Wirkprinzipien, über die ich heute erzählen möchte, die ich damals nicht kannte und die mich von Anfang an sehr überzeugt und fasziniert haben und die ich dann sowohl in Praxis wie auch in Lehre mitgenommen habe, angewendet habe.
Okay, was sind die fünf Wirkprinzipien? Und also verstehe ich das richtig, dass meine Assoziation jetzt mit den Wirkprinzipien, und deswegen frage ich auch direkt danach, weil heißt das, es gibt wirklich so Sachen, auf die man achten kann, also Regeln, die man beherzigen kann, und dann steigt automatisch die Resilienz? Also gibt's sowas?
Also jetzt nicht im Sinne, wir sind ja auch im systemischen, in der systemischen Welt unterwegs, jetzt nicht im Sinne eines Automatismus. Das wäre ja auch eine Linearität. Das nicht, aber tatsächlich gibt es Prinzipien, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch die Chance hat, seine Stressresistenz zu verbessern, zu stärken. Das heißt also, insgesamt besser mit Stress umgehen zu können. Oder und die Resilienzfähigkeit, also die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken. Und das kann man schon sagen, dass diese fünf Wirkprinzipien dabei eine Rolle spielen.
Okay, also ich bin ungemein neugierig. Ich stolper über meine eigenen Worte. Was sind das für Wirkprinzipien? Ich frage für einen Freund.
Also die fünf Wirkprinzipien, es gibt wahrscheinlich noch andere, aber ich will mich jetzt mal beziehen auf die von Hopfoll und seinem Forschungsteam. Der Hopfoll ist teilweise vielen bekannt, weil der zu Stress geforscht hat. Und der hat so diese Annahme, dass Stress vor allem dann entsteht, wenn Menschen befürchten, dass Ressourcen knapp werden könnten oder nicht nur der Verlust droht, sondern auch passiert ist. Sodass also Stress aus seiner Sicht viel mit Ressourcenmangel oder Wegfall, Verlust zu tun hat. Und dann kommt Stresserleben auf. Und der hat eine Meta-Analyse durchgeführt mit seinem Team. Und zwar haben die sich Studien vorgenommen, 1000 an der Zahl, die alle Interventionen beschrieben haben, erforscht haben, die Menschen angeboten wurde, die in Großschadenslagen sich befanden. Und zwar nicht in einer akuten Situation, weil das nochmal andere Bedarfe auch mit sich bringt, sondern eher mittelfristig gesehen, also nach also frühestens 4 Wochen nach ungefähr sowas, plus minus, nach dem Ereignis. Sofern es sich um ein Ereignis handelte, das nicht eben längerfristiger auch Wirkung entfaltet. Und das ist erstmal die Besonderheit, also dass es um den Situationskontext auch geht. Es geht um eine Großschadenslage, die dabei untersucht wurde bei all diesen 1000 Studien. Und Großschadenslagen, also das ist ja so ein Begriff, wir hören den immer häufiger, meint ein Traumat, in der Regel traumatisches Ereignis, bei dem viele Menschen betroffen sind. Möglicherweise auch eine größere Region. Das heißt, das macht die Größe des Schadensfalls auch aus, dass die Auswirkungen auf viele Menschen, Organisationen, Gesellschaftsschichten, Gesellschaften, Regionen spürbar sind, auch also auch in ihren Auswirkungen teilweise auch irreversible Effekte haben, was so Folgestörungen unter Umständen zu tun hat. Das meine ich mit Großschadenslagen. Wir haben ja viel leider in den letzten Jahren jetzt hier so in unserer, eigentlich erschreckenderweise vor unserer Haustüre gehabt und haben es auch in einer gewissen Weise. Wir haben alle die Pandemie erlebt, das ist eine Großschadenslage. Wir hatten hier in Deutschland die Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal und in der Nordeifel. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben jetzt den Nahostkrieg. Also wir haben zwischendurch permanent, also kontinuierlich zumindest, von schweren Erdbeben gehört, von Überschwemmungskatastrophen auf der Welt, Brandkatastrophen, Dürrekatastrophen, also das Klima, klimabedingte Katastrophen begleiten uns inzwischen sehr regelmäßig. Und viele sagen ja, na gut, das ist auch zwar Klima, aber es ist letzten Endes auch vom Menschen ein Stück weit gemacht. Also das sind Großschadenslagen. Und der Hopfoll hat mit seinem Team, was ich genial finde, es war ihm wichtig, dass er jetzt nicht so unbedingt so quantitativ guckt, aber was kann man jetzt so alles machen und was könnte da irgendwie alles hilfreich sein, sondern ihm war wichtig, dass er Cluster findet, die am Ende Wirkprinzipien analysierbar machen, die für nahezu jeden Menschen Entfaltung bringen, also ob egal wie alt der Mensch ist, Geschlecht, Nationalität, Religionszugehörigkeit, ethnische Zugehörigkeiten, bestimmte kulturelle Hintergründe, also völlig Schnurz. Für all die sollte das hilfreich sein können und wirksam sein können. Und auf diese Prinzipien hat er sich letzten Endes dann konzentriert und das sind 5 an der Zahl.
Kann man sich auch gut merken, man hat 5 Finger, ja. Ne, kann man dann eine Hand abzählen sozusagen.
Richtig, ja, das stimmt. Und er hat ein Stück weit auch geguckt, das war eine andere Überlegung, die er hatte, weil eben Großschadenslagen, also das war so sein Blickwinkel ein Stück weit, oder Krisen überhaupt, Krisen sind immer auch psychosozial, also immer dann, wenn Menschen irgendwo sind, wo Krisen passieren, löst das in der Gemeinschaft oder der Gesellschaft oder bei den Menschen etwas aus. Und deswegen hat er sich ein Stück weit auf diese Faktoren auch konzentriert. Also was ist in einem psychosozialen Kontext im Falle einer Großschadenslage so im mittelfristigen Verlauf ein Wirkfaktor, der Menschen stärken kann, die ich berücksichtigen kann, um Menschen zu befähigen, an Resilienzkräften anzuknüpfen. Und da hat er, die sind im Übrigen, finde ich, wenn man sie dann so hört, denkt man, ah ja, ist ja irgendwie eigentlich, ja, ist ja eigentlich ganz banal, ist ganz naheliegend. Es ist aber nicht banal, wie er das untersucht hat. Tolle Komplexitätsreduktion auf der einen Seite, aber eben er wird nicht bagatellisierend. Ich habe vor wenigen Tagen eine sehr geschätzte Kollegin mal gefragt, habt ihr davon erzählt, dass wir das in den Podcast machen wollen? Habt ihr aber die 5 Wirkprinzipien nicht gesagt und habe gesagt, es sind 5. Was denkst du denn aufgrund deiner Erfahrung, was das für welche sein könnte? Und sie kam tatsächlich auf 4 von den 5. Dachte ich, ja, klasse. Das hat was Universelles vielleicht so ein Stück weit. Und was er festgestellt hat, ist, dass Katastrophenerfahrungen damit einhergehen, dass Menschen, also spätestens in dem Moment, wenn die Katastrophe erlebt wird, merken, dass es im Leben keine absolute Sicherheit gibt. Viele jüngere Menschen haben bis zu der, also mit jünger meine ich, wir haben es ja öfter mal mit dem Alter, also mit jünger meine ich jetzt Menschen, die so etwas jünger als du sind. Jetzt weiß ich nicht, ob du verraten willst, wie alt du bist.
Ich gehe mal davon aus, du meinst alles, was unter Boomer ist. Nein, also wahrscheinlich immer noch so Generation Y, das bin ja ich noch, also meine ich, ja, müsste noch sein. Und noch weiter. Also alles so, was so in den 90ern.
Genau.
Ab 90.
Genau. Und später. Also die Millenniums.
Millennials. Ich glaube, das ist ein anderes Wort sogar für Generation Y. Bin mir jetzt nicht sicher. Z ist dann. Nee, Alpha ist 2000, aber spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall die jungen Menschen heutzutage. Genau. Ja.
Und die, das fand ich ganz eindrucksvoll, als der erste Lockdown gewesen war. Da hatte irgendein Sender so eine Reportage gemacht über junge Menschen, wie die das erleben, dass das Alltagsleben von jetzt auf sofort eingefroren wird. Und bei diesen Interviews und Begleitungen wurde so deutlich, dass einige eben sagten, dass sie das gar nicht kennen, dass sie sich nicht darauf vorbereitet fühlten, dass die Situation eintreffen kann, dass sie zum Beispiel nicht mehr mit Menschen zusammenkommen können oder dass sie nicht mehr wissen, wie sie, wovon sie jetzt leben können sollen, weil sie nicht mehr in der Gastronomie arbeiten können oder. Und die teilweise so ganz nachdenklich wurden und genau nämlich das Thema angesprochen haben, nämlich dass sie sich immer so sicher, in Sicherheit gefühlt hatten und plötzlich das Gefühl haben, ihnen wird ein ganz großes Stück an Sicherheit genommen. Und das ist so ein Wirkfaktor von Großschadenslagen, also ein Verlust von Sicherheit und gleichzeitig umgekehrt ein Wirkfaktor, der Resilienz fördert, nämlich eine relative, also absolute gibt es ja nicht, aber eine relative Sicherheit herzustellen. Also auf einer individuellen Ebene kann es bedeuten, dass Menschen darin vielleicht gestärkt werden, wahrzunehmen, ob es Orte gibt, Situationen gibt, Alltagshandlungen vielleicht auch gibt, in denen sie so einen Moment sich sicher fühlen können, sich vielleicht auch einen Hauch geborgen fühlen können, einen Hauch auch zur Ruhe kommen können in dem Moment, den sie da haben, um sich zu stärken darüber. Oder ob es zum Beispiel Alltagsrituale gibt, die so ein Stück Gefühl von Sicherheit oder Anknüpfen an Normalität bedeuten können. Oder auch in Bezug auf organisationaler Ebene, dass also in Krisensituationen sind ja auch teilweise, wir haben es in der Pandemie erlebt, ist ja auch die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen sehr bedroht gewesen. Das schafft natürlich auch bei den Mitarbeitenden große Unsicherheit. Wie geht's für mich weiter? Verliere ich meinen Arbeitsplatz? Wir hatten Kurzarbeitgeld. Das gab es vorher so in dieser Form nicht so weit fassend in Deutschland. Und alle möglichen Informationen praktisch, was viel mit Transparenz zu tun hat, aufzuklären. Also der Arbeitsplatz ist vielleicht gesichert. Es gibt nur leichtere Veränderungen für eine bestimmte Zeit. Das sind sehr simple Interventionen, die aber ganz wichtig in solchen Zeiten sind, weil sie das relative Sicherheitsgefühl stärken können. Das ist das erste Prinzip, Sicherheitsgefühl. Also was viel sich auch mit Graves Grundbedürfnissen ja so ein bisschen verbindet, der diese vier Grundbedürfnisse mal analysiert hatte. Und da ist eben Kontrolle und Orientierung so etwas, was wir Menschen einfach brauchen. Und das ist ganz eng verknüpft mit Sicherheitserleben. Und was mit dem Sicherheitserleben wiederum ganz eng verknüpft ist, ist die Fähigkeit, sich zu beruhigen. Also da wir von Großschadensfällen, Katastrophensituationen sprechen, da gerät ja die Welt eines Menschen und auch die Welt, also jetzt für viele Menschen drumherum, völlig aus den Fugen. Was gestern noch galt, gilt jetzt nicht mehr. Und keiner weiß, was morgen gelten wird. Das ist das Wesen von Krise. Sonst würden wir nicht von Krise sprechen. Und das heißt, viele Menschen sind in einem ganz hohen Stress erleben, so fast schon Hyper-Arousal. Und ihr hattet ja mal neulich so einen Podcast zu Entspannung, ne, zu Wohlbefinden, Entspannung. Und das ist so die große Frage, also wie kriegen Menschen sich beruhigt? Und das hat Hopfoll festgestellt, ist das zweite Wirkprinzip. Menschen brauchen Beruhigung. Und nun beruhigt sich nicht jeder Mensch über das Gleiche. Und Beruhigung hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen sich selbst regulieren lernen. Und es kann natürlich sein, dass sie an irgendwas anknüpfen können, was schon immer irgendwie für sie hilfreich war. Das wäre natürlich toll, wenn sowas zur Verfügung steht oder zur Verfügung gestellt werden kann. Teilweise ist es aber auch wichtig, daran zu arbeiten, was kann Beruhigung in diesem Kontext bedeuten oder worüber kann das passieren? Manche sagen dann zum Beispiel, es beruhigt mich, wenn ich eine bestimmte Musik höre oder wenn ich mich mit einem bestimmten Menschen unterhalte oder wenn ich an einen bestimmten Ort gehe oder wenn ich meditiere, Atemübung mache oder ähnliches. Das sind so kurzfristige Interventionen, die aber ganz hilfreich sein können. Andere sagen oder merken zum Beispiel den Effekt, wenn sie wohl dosiert Informationen bekommen und eben nicht, wie wir das manchmal auch, es wird ja in den Medien auch diskutiert, also überfluten wir nicht auch die Menschen teilweise mit den Bildern? Was löst das eigentlich aus bei Menschen? Und wenn man so das Ziel hat, dass Beruhigungsmöglichkeit geboten werden soll, dann heißt das auch, ich kann nicht so bombardieren mit Informationen, die belastender Natur sind. Und in Bezug auf organisationale Ebene eben auch, dass das möglichst transparent mit Prozessen umgegangen wird, möglichst aber auch die Partizipation gefördert wird, damit auch so eine Kontrollmöglichkeit zum Beispiel besteht. Oder zum Beispiel auch ein Stück weit in Erfahrung bringt, welche Informationen braucht welcher Mensch? Also was würde für wen Beruhigung bedeuten? Also sind das Informationen, sind das mehr kognitive Geschichten? Ist das was Körperliches? Ist das mehr was Psychisches? Und was kann da so dazu beitragen? Und teilweise haben die eben im Rahmen von Resilienztraining sozusagen dann da fokussiert, dass sie wirklich auch bestimmte Techniken vermitteln, die bei vielen Menschen zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einhergehen, dass das beruhigend wirkt. Oder zumindest das Gefühl zurückbringt, ich finde Möglichkeiten, mich selbst zu steuern. Und das allein ist schon mal ein ganz wichtiger Wirkfaktor. Und der knüpft eigentlich an das dritte Wirkprinzip an, nämlich, und das ist naheliegend, dass festgestellt wurde, Selbstwirksamkeit, aber auch kollektive Wirksamkeit ist das dritte Wirkprinzip. Und ich finde Selbstwirksamkeit, das ist total, liegt auf der Hand, weil Menschen, die in einer Katastrophensituation sich befinden, die sind erstmal ja ausgeliefert und meistens hilflos, verzweifelt und ohnmächtig. Und wenn man das so auf einem Kontinuum sich vorstellt, dann wäre so maximale Ohnmacht der eine Pol und der andere Pol wäre Selbstwirksamkeit. Und der Bandura hat ja gesagt, dass Selbstwirksamkeit ist jetzt nicht so ganz, also ganz allgemein, ich bewirke irgendwas, also ich beschließe jetzt etwas zu machen und dann mache ich das, wow, das bin ich selbstwirksam. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber man könnte ja auch sagen, wow, ich will jetzt irgendwie mein Geschirr an die Wand hauen und dann ist es eben kaputt, das kann ich auch machen. Das wäre jetzt aber nach Bandura nicht unbedingt so die Idee von Selbstwirksamkeit, obwohl ich ja selbstwirksam gewesen wäre in dem Fall. Das heißt, Selbstwirksamkeit meint, dass ich Prozesse in einer für mich positiven Weise beeinflussen kann. Und wir müssten jetzt eigentlich dazu ergänzen, so dass es auch anderen Menschen nicht zum Schaden gereicht. Und dieser positive Aspekt, dass etwas positiv beeinflusst wird, das meint eigentlich die Selbstwirksamkeit. Und das ist ein wichtiger Schlüssel zu Resilienz, ganz generell. hat er natürlich dann auch festgestellt. Und wir hatten gerade so das mit der Beruhigung. Und da merke ich, das ist Selbstwirksamkeit. Wenn ich merke, ich kriege mich irgendwie runtergesteuert in einer Situation, wo ich sehr gefordert bin oder herausgefordert bin, dann mache ich ja dadurch eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Und sodass dann so geguckt werden kann, okay, wie kann ich meine Wahrnehmung darauf lenken? Wo kann ich Stellschrauben vielleicht finden in meiner Alltagssituation, wo ich anfangen kann, mein Alltagsleben ein Stück weit wieder zu reorganisieren, zu stabilisieren? Worauf kann ich mich konzentrieren? Und wo kann ich zum Positiven auch in eine Handlung und in eine Wirksamkeit kommen, statt mich möglicherweise in einen Windmühlenkampf irgendwo zu verzetteln, Energien zu verbrauchen, problemfokussierter zu werden und dann eher unterzugehen, energiemäßig zumindest. Und was ich aber interessant fand, war, dass er mit seinen Wirkprinzipien also eben nicht nur die Selbstwirksamkeit als einen Resilienzwirkfaktor oder einen Faktor, der die Resilienz stärkt, das herausgefunden hatte, sondern eben auch die kollektive Wirksamkeit. Also, dass eine ganze Gruppe die Erfahrung macht, wir beschließen jetzt zum Beispiel auf Missstand XY hinzuweisen und setzen uns dafür ein, dass wir da Förderung brauchen, Unterstützung, mehr Aufmerksamkeit, was auch immer. Und wenn denn das, also erstens, sie machen es und zweitens, es gelingt vielleicht auch, ne, sie werden gehört und wahrgenommen, was für einen stärkenden Effekt das dann auf die jeweilige Gruppe hat. Das fand ich nochmal so ganz interessant, weil wir bei Großschadenslagen immer auch, also nicht nur Individuen, sondern eben auch Gruppen haben. Wir haben das ja auch bei uns in der Gesellschaft gehabt. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen haben wir sehr viel diskutiert, etwas spät angefangen damit vielleicht, wie die Auswirkungen der Lockdowns zum Beispiel auf deren Entwicklung und vor allem auch psychische Entwicklung sein könnte. Da haben wir also nicht mehr nur auf Einzelne geguckt, sondern auf eine ganze Gruppe. Und das war so ein anderes Wirkprinzip und das gilt auch auf einer organisationalen Ebene, dass geguckt wird, was gemeinsam erreicht werden kann, woran gemeinsam auch gearbeitet werden kann, wo auch Einzelne mit Aufgaben betraut werden können, die sie auch erfolgreich bewerkstelligen können, um so einen Gegenpol erleben zu können zu Ohnmacht, zu Hilflosigkeit. Und das kann man, glaube ich, gut verstehen, dass das ein ganz wirksamer, also eine, aus meiner Sicht einer der wirksamsten Faktoren ist. Und aus dieser, also wir haben jetzt praktisch den ersten, das war Stabilisierung, also Sicherheit, das zweite war Beruhigung, das dritte ist die Wirksamkeit, also Selbstwirksamkeit, kollektive Wirksamkeit und das vierte ist ganz simpel Kontakt und Anbindung. Und das hat ja schon der Antonowski gesagt, also soziale Unterstützung, das ist einer der wesentlichsten Schutzfaktoren für psychische Gesundheit, für Wohlbefinden. Das gilt natürlich auch bei der Resilienzförderung. Und gleichzeitig, also das kann zum Beispiel bedeuten, dass je nachdem, was der Großschadensfall ist, ich habe eine Zeit lang in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und habe so die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass in einer Erstaufnahmeeinrichtung, wie entscheidend das für viele gewesen ist, zu erfahren, was mit ihren Familienangehörigen ist, die ja teilweise irgendwie auf dem Fluchtweg verloren gegangen waren oder auch geplant vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt sich auf den Weg gemacht hatten. Und in dem Augenblick, wo möglich wurde, sich wieder, also zu wissen, der andere lebt und ich kann irgendwie mit dem wieder in Kontakt treten, wie stärkend das ist. Aber überhaupt hat der Mensch gerade in Krisenzeiten eigentlich, und das war ja das Drama und Dilemma auch der Pandemie, der Mensch ist eigentlich so gestrickt, dass er gerne in Krisenzeiten sich mit anderen zusammentut und nicht unbedingt sich zurückzieht. Es gibt Menschen, die können das gut und die mögen das gerne, aber so im en gros verbinden wir uns gerne. Und das kann man natürlich auch gut fördern, dass man schaut, mit welchen Menschen ist es stärkend für sie zusammen zu sein. Es gibt ja auch manchmal Kontakte, die sind eher ein bisschen toxisch oder so unter dem Energieaspekt etwas anstrengend. Und es gibt vielleicht aber eben auch Menschen, wo ich merke, wenn ich mit denen in einer Krisensituation zusammenkomme, dann gibt mir das irgendwie Kraft. Und genau die gilt es dann vielleicht auch aufzusuchen. Und viele Menschen berichten ja auch, dass ihr Freundeskreis zum Beispiel vor einer Krise ein anderer war als nach der Krise. Und es hat sehr viel mit diesem Wirkfaktor zu tun. Und der fünfte Faktor ergibt sich eigentlich ein bisschen aus den anderen. Das fünfte Wirkprinzip ist Hoffnung und Zuversicht. Und das machen auch viele Resilienztrainings, dass die so versuchen, so das Mindset ein bisschen positiv zu beeinflussen, also Menschen darin zu unterstützen, eine eher zuversichtliche, optimistische Grundhaltung einzunehmen, um damit auch letzten Endes in ihren Problemlösekompetenzen gestärkt werden zu können und auch in ihrer Handlungsfähigkeit. Und hat ja auch Viktor Frankl zum Beispiel hat sich ja ganz viel damit beschäftigt, wie ja auch unter ganz dramatischen Umständen, wie wirksam die Kraft des Glaubens ist. Und dabei geht es ja nicht unbedingt um einen religiösen Glauben. Für viele Menschen schon, aber für viele Menschen geht es um einfach Überzeugungen. Und mit diesen Überzeugungen ist in der Regel aber ein Prinzip, das Prinzip der Hoffnung verbunden. Dass es also irgendwie ein Leben nach der Krise geben wird. Und dass es auch vielleicht dann wieder die Möglichkeit geben wird, ein relativ normales Leben führen zu können. Und diese Zuversicht zu fördern, so das ist etwas, was das ist meine Erfahrung jetzt zumindest aus traumatherapeutischer Sicht, dass das behutsam angegangen werden muss, damit Menschen nicht, also Coaches jetzt zum Beispiel oder in der Therapie Patienten, denken, man hätte den Eindruck, es wäre eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ne? Sprechen wir doch mal über die Zukunft und wie schön alles morgen werden könnte. Das wäre ja richtig sarkastisch oder zynisch. Also das ist ein Prinzip, das ist nicht unbedingt als allererstes vielleicht gegeben, weil es meistens erstmal die Würdigung des erfahrenen Leids braucht, um die Fähigkeit entwickeln zu können, weiterzugehen. Und das verbindet sich ein Stück weit mit diesem fünften Wirkprinzip. Und es gibt auch Menschen, die einfach so von ihrem Wesen her sowas eher optimistisch-zuversichtliches haben und die sehr wirksam sein können in ihrem So-Sein auf andere. Und das kann natürlich auch in einer Gemeinde stattfinden oder das kann in einer Gruppe so sein, dass der Leiter jemand dann ist, der das Prinzip Hoffnung und Zuversicht aufbauen gut in Menschen initiieren kann. Das sind die fünf Wirkprinzipien nach Hopfoll.
Okay, also zusammengefasst und zugegeben wahrscheinlich viel zu verkürzt. Es ereignet sich etwas, es gibt einen Schnitt, der gewaltig ist, auf die Emotionalität, auf die Psyche eines Menschen, was auch immer das sein mag. Es gibt ja genügend Beispiele in der Vergangenheit. Ein klassisches wäre noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, der 11. September. Das ist ein einschlägiges Erlebnis, das sehr viel verändert hat. Und das hatte Auswirkungen. Und zwar auf die Sicherheit, auf die Kontrolle, und natürlich auf das ganze Wohlbefinden sowieso, das gehört da noch mit dazu. Und jetzt gibt es die Idee, oder was heißt die Idee? Der Hopfoll hat herausgefunden, dass es einige Kernprinzipien gibt, die man berücksichtigen kann, um selbst in solchen traumatisierenden Situationen schneller, ich wollte besser sagen, naja, besser ist immer so ein relativer Begriff, aber auf jeden Fall zügiger, schneller wieder rauszukommen und wieder eine andere Realität zu erleben als in dem Moment.
Das ist sehr interessant. Ja, darf ich da kurz?
Ja, klar.
Es ist interessant, dass du das gerade ansprichst. Der Hopfoll hat ja sein Meta-Analyse-Ergebnis 2007 veröffentlicht. Ich glaube, dass das damals nicht so direkt die breite Öffentlichkeit erreicht hat. Aber genau das Ereignis, was du gerade benennst, der 11. September, Der war ja so ein Wendepunkt. Und danach hat das auch noch mal mehr Beachtung gefunden. Und weißt du auch warum? Weil der 11. September auch der Augenblick war, wo in der Öffentlichkeit und aber auch auf wissenschaftlicher Ebene man plötzlich begriffen hat, es gibt ja auch die Sekundärtraumatisierung. Und es gibt ja auch die Menschen, ja, wie geht es eigentlich den Menschen, also den ganzen Feuerwehreinsatzkräften, die damals in den USA ja auch Enormes geleistet haben. Und plötzlich wurde man so gewahr, dass die ja auch schwer geschädigt sind oder dass die ja auch unter den Einwirkungen und Auswirkungen des Ereignisses auch nachhaltig, auch heute noch, leiden. Und da eigentlich, das war so eine Geburtsstunde ein Stück weit, muss man ja makabrerweise sagen, dass diesen Aspekten, zum Beispiel diesen Wirkprinzipien, aber auch der Bedeutung von Sekundärtraumatisierung nochmal deutlich mehr Beachtung geschenkt wurde.
Mhm. Vom Grundmechanismus ist es so, dass das, was einem in der Situation weggenommen wurde, was man jetzt vielleicht nicht sofort zugänglich hat, einem wiedergegeben wird, im besten Fall von sich selber. Also ein Gefühl von Sicherheit, du hast relativer Sicherheit auch in dem Zusammenhang gesagt, die Fertigkeit, sich selbst zu regulieren, weil davor ist etwas passiert und das hatte so starke Auswirkungen, dass mit mir was passiert ist und jetzt mache ich etwas mit mir selber, damit ich in einen anderen Zustand komme. Und das hat was auch mit dem dritten Punkt dann zu tun, dass eine Selbstwirksamkeit, eine positive Selbstwirksamkeit empfunden wird. Ich kann was tun. Ich habe Kontrolle über die Situation in einem gewissen Maße, auf jeden Fall zu 100%. Und das hat positive Auswirkungen auf das, was ich eigentlich möchte. Also ich komme dem Ziel näher. Und was ich noch sehr spannend fand, war der nächste Punkt, also der Kontakt zu anderen Menschen. Ich glaube, das ist auch so was Intuitives, daran denkt man sehr schnell, aber auch die Wirkung von Menschen, wenn sie zusammen agieren, also diese kollektive Selbstwirksamkeit, ist etwas, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich dachte da jetzt so an Fridays for Future beispielsweise, die gemeinsam auf die Straße gehen und versuchen, selbstwirksam zu sein. Und Kontakt, habe ich gerade eben schon gesagt, also mit jemandem zusammen zu sein, die soziale Ressource auch zu haben und nicht alleine durch so eine schwierige Zeit zu gehen. Und Hoffnung. Hoffnung, wenn sie gut dosiert ist, also zur richtigen Zeit, gibt einem wieder die Kraft. Der Glaube, dass es anders sein könnte, gibt einem die Kraft und die Energie, überhaupt all die anderen Dinge, die vielleicht noch notwendig sind, um die Situation zu bewältigen, überhaupt stemmen zu können. So in etwa, also ich habe jetzt versucht, mich auch selber zu sortieren dabei, so in etwa ist das Verständnis von den Wirkprinzipien?
Genau. Und ich fand das ganz spannend. Also die sind ja ermittelt worden im Nachhinein. Also es wurde ja geguckt, was nach einem Großschadensfall hilfreich, stärkend, unterstützend ist. Jetzt kann man aber gleichzeitig diese 5 Wirkprinzipien, wissend, dass sie in Belastungssituationen die Stressresistenz stärken können oder und die Resilienzfähigkeit sogar fördern können, kann man sie natürlich präventiv einsetzen. Also wenn ich heute versuche, schon mal meine Wahrnehmung darauf zu lenken, was sind Orte, Tätigkeiten, Situationen, in denen ich ein relatives Gefühl von Sicherheit aufbauen oder erleben kann? Was sind heute Möglichkeiten, mich selbst zu regulieren, auch zu entspannen? Die Achtsamkeitsbewegung ist ja irgendwie ganz beschäftigt uns ja schon lange, Meditation und so weiter. Wenn ich heute sehe, wie kann ich meine Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken, damit sie auch morgen mir zur Verfügung steht, in vielleicht kriseligen Momenten, ich darauf also dann auch zurückgreifen kann. Welche Menschen sind belastbar? Also mit welchen Menschen, das ist immer gut, Menschen zu haben, mit denen man einfach so nett Spaß haben kann. Aber wenn ich an Krisensituationen denke, dann brauche ich Menschen, die handlungsfähig sind. Da brauche ich vielleicht Menschen, die nicht so schnell einknicken, die eine gewisse Durchhaltefähigkeit auch haben. Oder was auch immer für mich da Menschen vielleicht haben können sollten, dass es für mich stärkend ist. Also wie kann ich heute vielleicht schon mal gucken, ob ich solche Kontakte habe, damit sie mir vielleicht morgen im Falle des Falles zur Verfügung stünden? Und wie kann ich vielleicht auch heute an einer eher optimistischen, zuversichtlichen Grundhaltung arbeiten, damit ich morgen, wenn es so ganz vielleicht in irgendeiner Situation sehr eng werden sollte, ich die Fähigkeit entwickle, ein Glas eben halb voll und nicht halb leer zu sehen.
Ich würde dazu noch ergänzen, wenn man sozusagen auf der Suche nach neuen Bekanntschaften oder Freunden ist, könnte man das ja auch noch mal stärker fokussieren. Also diesen einen Aspekt der Zuversicht, die es natürlich mitbringen, hast du vorhin gesagt, die von sich aus zuversichtlich sind. Mal angenommen, man hat jemanden so um sich herum die ganze Zeit, dann könnte es ja auch sein, dass das automatisch ja auf einen überschwappt, ohne dass man aktiv was tun muss, ohne dass man aktiv vielleicht sich die ganze Zeit reframen muss, könnte das ein passiver Einfluss sein, der einen nach einer Zeit auch selber dazu befähigt, die Dinge anders zu sehen. Könnte eventuell so sein, dachte ich mir gerade.
Ja, also man könnte vielleicht sagen, dass das ansteckend sein kann, regelrecht infektiös im positiven Sinne, so wie es das auch im Negativen ist. Also wenn ich zu viel umgeben bin von Menschen, die so ein, sagen wir mal, ein bisschen sehr negativ geprägtes, destruktives Mindset haben und so immer nölig und alles schwierig und geht nicht und so weiter. Also dann merkt man, die meisten Menschen, mir geht es auf jeden Fall so, dass das, was mit meinem eigenen Mindset macht. Insofern, ich glaube schon, dass du da recht hast, dass das ein Einflussfaktor ist. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass Menschen, und das ist ein Unterschied, ob Menschen ganz grundsätzlich vielleicht so was eher Zuversichtliches in sich tragen oder eher sehr nicht nur negativ, sondern destruktiv orientiert sind oder ob sie gerade in der schwierigen Phase sind. Also dass man da vielleicht jetzt nicht so von Optimismus sprüht, das ist irgendwie verständlich. Da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzieren. Aber es gibt einfach so Typen. Und es ist auf jeden Fall eine Aufforderung und eine Einladung, da dran zu arbeiten. Auch im Sinne einer Prävention.
Macht es aus deiner Sicht Sinn, sich hypothetisch da hineinzuversetzen? Also mal angenommen, ich hätte Resilienz auf Level 100. In allen fünf Wirkprinzipien stelle ich mir vor, wie das im besten Fall für mich persönlich aussehen würde. Also Stichwort Selbstregulation. Wenn was kommt, okay, ich bin da vielleicht mal so ein Stündchen aus, sehr plakativ jetzt, also ein Stündchen so ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber dann habe ich so meine fünf Kniffe und dann bin ich wieder da. Na, dann kann ich wieder, keine Ahnung, auf der Arbeit performen oder ich bin anwesend mit meiner Familie, kann bei denen sein und bin jetzt nicht so direkt emotional involviert in eine andere Geschichte. Macht das für dich Sinn?
Ich würde es gerne ein bisschen anders formulieren.
Als Zielzustand natürlich. Nicht, dass man es automatisch hat, aber dass man weiß, wohin die Reise gehen könnte und was man ansteuern könnte.
Also es ist auf jeden Fall mit Sicherheit hilfreich, ein Repertoire zu haben. Es ist allerdings auch so, dass Resilienz, es ist ja keine, also Resilienzfähigkeit an sich ist komplex und es passiert in einer Komplexität. Und deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt denke, eine bestimmte Sache beruhigt mich, dass die mich immer in jeder x-beliebigen Situation beruhigen können wird. Das heißt, dass der Zauber oder die Ja, die besondere Wirkkraft von Resilienz oder Voraussetzung vielleicht für Resilienz ist eine ganz hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Wenn du also dann die Flexibilität in der jeweiligen Situation entwickelst, dass du die komplexen Auswirkungen und den Situationskontext aufnehmen kannst und darauf reagieren kannst und dich dem anpassen kannst mit deinem Repertoire, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du tatsächlich dann relativ schnell resiliente Kräfte entwickeln können wirst. Wenn du innerlich so ein bisschen darauf ausgerichtet bist, so ich sage immer praktisch quadratisch gut, wenn A passiert, mache ich B und dann ist jetzt funktioniert das, dann wird das immer so funktionieren, dann würde der Mensch wahrscheinlich, oder ich kann es ja nicht wissen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass er damit ziemlich baden gehen würde. Das heißt, das entscheidende Kriterium ist, ob ich in der Lage bin, flexibel meine Ressourcen einzusetzen und zu nutzen und ob ich in der Lage bin, eine möglichst hohe Anpassungsfähigkeit, man spricht auch von einer positiven Anpassungsfähigkeit, an die Situation leisten kann. Wenn das gelingt, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit meine Resilienzfähigkeit entfalten können und darüber hinaus wirklich auch stärken können. Macht das Sinn für dich?
Mhm. Ich hatte noch einen anderen Gedanken oder in dem Zusammenhang eine Erkenntnis. Durch das, was du gerade gesagt hast, habe ich die Vermutung, jetzt zu wissen, wieso ich überhaupt oder die Art und Weise, was in dem systemischen Ansatz gelebt wird, das gibt es ja auch woanders, ist ja klar, dass es Parallelen gibt, aber dieser Kern des Ganzen, wieso mich das so fasziniert hat oder immer noch fasziniert, und ich konnte es bislang nicht so richtig in Worte fassen, es hat aber was mit in jeder Situation in der Lage zu sein, etwas Gutes zu tun oder zu bewirken, etwas Zieldienliches zu tun. Wenn man natürlich seine Hausaufgaben gemacht hat und es wirklich auch kann und es sich auch natürlich anfühlt. Das ist diese Situation. Und ich habe mich immer schwer getan, das in Worte zu fassen. Und als du das so umschrieben hast, habe ich so, ja, check, 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 check. Vielleicht ist es das, also diese Faszination für die systemische Arbeit, für die gut durchgeführte systemische Arbeit, ist für mich eventuell eine Form der Resilienz, die ich für mich selber aufbauen möchte oder vielleicht auch schon in Teilen aufgebaut habe. Fand ich sehr spannend, wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal teilen, weil das komplett neu für mich gerade war. Weil wir jetzt so ein bisschen, oder ich jetzt so was Persönliches auch geteilt habe, wollte ich dich fragen, aber das musst du natürlich nicht beantworten. Du bist ja auch jemand, der durch ein einschneidendes Erlebnis gegangen ist. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, die Überflutung im Ahrtal, die Katastrophe. Das hast du anders als ich beispielsweise nicht vor dem Fernseher gesehen, sondern du warst ja live dabei, du warst dort, du hast da gelebt. Vor dem Hintergrund dessen, was du erzählt hast, wie bist du mit der Situation umgegangen?
Also ich war erstmal unheimlich dankbar, dass ich nicht so schwer getroffen war wie andere, weil wir kein Haus verloren haben und vor allem auch kein Leben. Und ich habe, was mich sehr beeindruckt hat im Ahrtal war, und damit habe ich nicht gerechnet, dass so viele Menschen Hilfe anbieten würden. Und überhaupt, dass die nachbarschaftliche, also das ganze Miteinander, das habe ich vorher so nicht erlebt, dass man so sich so hilft und so nachfragt und aushilft. Also wir hatten ja zum Beispiel ein paar Tage kein Wasser. Und dann kam plötzlich ein Nachbar und der hat gesagt, ich habe einen Brunnen, da könnt ihr Wasser holen. Und nun kannte ich die Situation auch eigentlich gar nicht. Und das ist eben so, dass da merkt man manchmal, wie privilegiert wir sind, ne, hier so in unserer Welt. Ich kannte die Situation nicht, keinen Strom und kein Wasser zu haben. Und das fand ich ganz spannend, das mal so zu erleben, weil mir das so deutlich gemacht hat, wie schlagartig Prioritäten sich verändern. Also was so sonst vielleicht so im Alltag wichtig scheint, ist es dann wirklich überhaupt gar nicht.
An welcher Stelle ist es dir klar geworden? Also bei welcher Sache hast du das dann gemerkt?
Ich habe das gemerkt zum Beispiel, als die, also es gab viele kleinere Situationen, aber als zum Beispiel die Berufsfeuerwehr kam und uns Wasser brachte. Da dachte ich plötzlich, ich habe ja selber mal für eine große Wohlfahrtsorganisation gearbeitet. Ich habe mich also auf der anderen Seite schon mal so erlebt. Aber da habe ich so erlebt, was das so bedeuten kann, wenn da plötzlich so die Feuerwehrleute kommen und die haben Wasser. Und du kriegst diese Ressource, also dieses Hilfsgut, Wasser. Und dir wird plötzlich klar, was du alles damit machen kannst. Ne? Und also wie dankbar ich da war, ne? Was für eine gute Laune da aufkam. Und auch tatsächlich, wie ich in dem Moment, und deswegen denke ich so mit Schrecken, manchmal sitzt es an viele andere Menschen in der Welt, ich Hoffnung hatte auch, ne? Weil die überhaupt den Weg zu uns gefunden hatten. Das war so eine, also es war ja einfach alles auch ein bisschen zerstört. Also auch ja, logischerweise die Infrastruktur. Und ja, und später, ich kannte da ja schon die Wirkprinzipien, schon längst. Aber später habe ich tatsächlich nochmal so gedacht, aha, okay, so relative Sicherheit, ja, da haben wir dafür gesorgt. Da haben wir auch ganz schnell Menschenketten gebildet, ne, dass man so Schlammwasser irgendwo rausholt. Das war auch ganz selbstverständlich, dass man sich da hilft. Dass wir geguckt haben, dass wir, wenn wir verstörende Nachrichten bekamen, es ging dann zum Beispiel das Gerücht um, also ungefähr 12 Stunden nach der Flut ging das Gerücht um, es käme eine nächste Flut. Und wie wichtig das war, in Erfahrung zu bringen, dass das sich nicht auf unser Gebiet bezogen hatte, zum Beispiel. Und diese gute Nachricht, dass es sich nicht auf unser Gebiet bezieht, zum Beispiel zu verbreiten und wie schnell das beruhigend wirkte auf viele.
Du hast gesagt, die relative Sicherheit zu spüren. Und hast das in Bezug gesetzt, die Gemeinschaft, die sich da gebildet hat. Also das Gefühl, sich auf andere verlassen zu können, war dann an der Stelle die relative Sicherheit?
Auch, nee, ganz konkret, dass unser Haus stand, dass das Wasser zurückging, dass bestimmte Wege nach relativ, ich kann es ja nicht so vergleichen mit anderen Szenarien, aber ich fand, relativ schnell begehbar wurden. So, und wir damit der Kontakt zur Außenwelt einfach wieder ermöglicht wurde. Und das fand ich zum Beispiel, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das Gefühl hatte, ich komme hier raus, wenn ich es wollen würde. Das galt ja nicht für alle Menschen im Ahrtal, aber für uns, da wo ich das erlebt habe, galt das. Und das hat mir schon so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, dass ich selber darüber bestimmen kann, ein Stück weit, wo ich mich jetzt befinden werde oder befinden möchte. Also für mich persönlich war das jetzt ein wichtiger Punkt. Und das hat auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, weil ich darüber ja bestimmen konnte. Ich konnte das ja selber beeinflussen auch. Und das waren zum Beispiel so Faktoren. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich just ein paar Tage nach dieser Flutkatastrophe hatte ich mein Vorstellungsgespräch bei der WISPO und wurde natürlich auch gefragt, das war glaube ich der erste oder der zweite Tag, wo ich überhaupt Strom und wieder Netz hatte. Also es war irgendwie toll, dass ich überhaupt dieses Vorstellungsgespräch führen konnte und während ich da mit Kopfhörern natürlich drauf war, es war ein ohrenbetäubender Lärm um mich herum, weil da ganz viele Helikopter waren wegen Plünderungsgefahr und so weiter und so fort und Stromaggregatoren auf der Straße, also ein Wahnsinnssound. Es vibrierte das ganze Haus, so laut war es. Und ich hatte die Sorge natürlich, dass das störend sein könnte. Die konnten aber gar nichts davon hören. Ich wollte unbedingt diesen Termin machen. Ich habe ihn auch gemacht, weil ich unbedingt diese Stelle haben wollte. Und die hatten dann so auch ganz nett gefragt, ob ich mich dazu in der Lage fühle und so weiter. Und sagten dann so, dass sie, ja, es sind noch viele andere Assessments und so weiter. In 2 Wochen würde ich Bescheid bekommen. Und ich bin an dem Tag, also so eine Stunde nach dem Vorstellungsgespräch, bin ich an meinen ehemaligen Arbeitsplatz, die Klinik in Ahrweiler, gegangen, zum Schlammschippen. Die war also ganz schwer getroffen von der Flut. Und ich stand dann so wirklich voll verdreckt irgendwie mitten im Schlamm. Und das Telefon ging und mein Mann sagt so zu mir, du, das sind die von der Wispo. Und ich habe gesagt, nee, haben gesagt, in 2 Wochen. Und ich hob dann eben das Telefon ab und dann kriegte ich gesagt, es war von der Wispo und dass ich die Stelle habe. Und dann habe ich so in diesem Raum, ich war in so einem riesen Raum in der Klinik, also wie gesagt, alles voll, wirklich totale Verwüstung, habe ich so reingerufen, hey Leute, ich habe eine Stelle, eine total tolle Stelle. Und es war eine ganz verrückte Situation irgendwie in diesem Chaos. Es war wirklich katastrophal. Also wenn die Bundeswehr da nicht gewesen wäre, ich weiß gar nicht, wie wir das alles hätten machen können. Es sah aus wie im Krieg. Und in einer solchen Situation kam also dieser Anruf. Und ich werde das nie vergessen, wie alle so für einen Moment, die um mich herum waren, innehielten, mich angestrahlt haben, mir gratuliert haben und sich gefreut haben. Und das ist das Prinzip Hoffnung. Und das, also später habe ich das nochmal, mich hat später nochmal jemand gefragt, so ob das jetzt auch wirklich alles so klappt und so weiter und so fort und hat sich dann nochmal für mich mitgefreut. Und dann dachte ich, ja, das war so ein ganz magischer Moment, weil eigentlich keiner so genau wusste, ob die Klinik überhaupt wieder aufgebaut werden kann, also wie es jetzt irgendwie da überhaupt weitergeht. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, da hängen viele, also es sind einfach viele Arbeitsplätze und auch die Patienten konnten ja für eine Zeit da nicht so versorgt werden, wie sie es sonst wurden. Und das werde ich, glaube ich, mein Leben nicht vergessen. Dieser Moment von diesem Anruf und die Wirkung inmitten eines solchen Katastrophenszenarios, was das bedeuten kann, wenn da plötzlich so ein Hoffnung, Zuversicht eintritt.
Wow, also das ist echt eine berührende Geschichte. Am Anfang natürlich eine Geschichte, die einen berührt, weil es ein Schicksalsschlag ist, aber jetzt nochmal am Ende berührte, weil in so einer ausweglosen Situation, und ich kann es mir ja nur vorstellen, und es kommt wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise an das ran, was es tatsächlich war, aber sich so vorzustellen, diesen Kontrast zu haben, und dass dieser Kontrast überhaupt entstehen kann, dass sowas überhaupt möglich ist, was für eine Kraft daraus entstehen kann. Und das war ja dann nicht von heute auf morgen irgendwie weg. Ne? Also die Situation. Was hat dieser Anruf oder dieser Moment dann nochmal für die nächste Zeit für dich verändert?
Also für die Hoffnung. Für mich hat das, ich bin ja eh so ein eher optimistischer Mensch, ich habe sofort in dem Moment das Gefühl gehabt, dass ich die Chance habe, dass für mich, unabhängig davon, was da um mich herum ist, einen guten Weg vor mir habe. Und das ist so, wie wenn man in einem Tunnel steht und man weiß, es wartet das Licht auf dich. Und das hat mich sehr gestärkt. Das hat auch gar nicht aufgehört. Das weiß ich mir sehr zu schätzen, diese Erfahrung. Sehr kraftvoll.
Wow. Also mich fasziniert, dass du gesagt hast, es hat nicht aufgehört. Manchmal hat man den Eindruck, das ist etwas, was so zerbrechlich ist. Aber bei dir, das klingt so wie so ein stark ausgewachsener alter Baum, so ein richtig großer Baum, der einfach felsenfest da ist. Und egal, ob welcher Sturm da herrscht, der bleibt da. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann man natürlich so eine Art von Hoffnung, eine, die Bestand hat, wie kann man die, oder kann man sie überhaupt irgendwie bewirken, oder kommt sie einfach von sich aus? Das ist Zufall, Schicksal, wie auch immer man das betiteln möchte.
Ja, also in systemischen Therapie, Beratung und auch Coaching beschäftigen wir uns ja viel damit, mit Grundhaltungen. Es hat ja viel mit Grundhaltungen zu tun. Da gibt es ja auch tolle Methoden, wie man daran arbeiten kann, stärkende Grundhaltungen zu stärken. damit sie einen in der Zukunft stark machen können. Und also ich bin da auch davon überzeugt, dass das wirklich wirksam ist und dass man daran arbeiten kann. Ich glaube nicht bei jedem Menschen. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, da braucht es sehr, sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Viel Überprüfungsmöglichkeit. Das hat auch seine, auch das hat seine guten Gründe. Aber ich habe gerade in der Zeit, als ich noch als Therapeutin gearbeitet habe, habe ich da schon auch Wunder erlebt, dass Menschen begonnen haben, sich die Perspektive einer Zukunft zu geben, zum Beispiel. Das ist etwas, was vielen Menschen gerade nach komplexen Traumatisierungen völlig abhanden kommt. Also es gibt keine Zukunft. Und das so zu erleben, dass Menschen anfangen, eine Zukunftsvision, wir würden jetzt im systemischen Raum sagen, dass es möglich wird, Möglichkeitskonstruktionen zu entwickeln. Und die sind praktisch der Samen dafür, dass mehr und mehr daraus Kraftquellen erwachsen können. Und die Idee, dass es im Morgen Möglichkeiten geben kann und Chancen im Leben geben kann, die ich heute vielleicht noch nicht habe, die mir aber, wo eine Chance besteht, dass die mir morgen zur Verfügung stehen können. Und gleichzeitig ist auch so, dass man weiß, das geht eben auch nicht zu 100% jedem Menschen so, aber es beschreiben viele Menschen, dass sie nach erlebten Erschütterungen und traumatische Situationen sind schwere Erschütterungen im Leben eines Menschen auf ganz komplexen Ebenen. Dass sie aber genau in diesen Zeiten, also in dem Nachgang, in der Einwirkungszeit und danach, zu bestimmten Überzeugungen gefunden haben, die sie dann sehr gestärkt haben. Also ich habe ja vorhin den Frankl erwähnt, der das, der sich da auf diesen Aspekt ja auch unter ganz grausamen Umständen, nämlich im KZ lebend und forschend konzentriert hat und dann die Logotherapie entwickelt hat. Und wir beobachten das ein Stück weit auch in der jetzigen Situation, durchaus allerdings mit Sorge, weil Überzeugungen, wenn wir nochmal so an die Idee der Selbstwirksamkeit von Bandura denken, das könnte man vielleicht aus meiner Sicht auch über auf das Wesen, die Wesenhaftigkeit von Grundüberzeugungen übertragen, nämlich, dass es Überzeugungen gibt, die wirklich Gutes bewirken können für sich und auch andere. Es gibt aber auch Überzeugungen, die haben anderes Ansinnen und dann, das erleben wir bei in den ganzen Verschwörungstheorien, das erleben wir, wenn es dogmatisch wird. Und wenn Ideologien auch genutzt werden, um Menschen zu Objekten zu machen und sie zu entmenschlichen. Und dann sprechen wir nicht mehr von der Kraft, der positiven Kraft von Überzeugungen, obwohl diese Menschen ebenso sehr überzeugt sind, auch von der Stimmigkeit ihrer Überzeugung. Also ich finde das sehr spannend in den letzten Jahren, dass wir nochmal so einen anderen Blick auf Grundüberzeugungen, Glaubenssysteme erhalten, weil wir auch im Hier und Jetzt in unserer Gesellschaft da einen Wandel erfahren und uns, glaube ich, ja, ich erlebe das zumindest so, sehr damit auseinandersetzen, ne, was für Facetten das hat und wohin uns das auch als Gesellschaft führen kann.
Führen ist ein Stichwort. Wo führt uns eigentlich die weitere Forschung in den Bereichen hin? Also wo könnte die Reise noch hingehen mit der Resilienz, mit der Stressbewältigung? Ist die Geschichte auserzählt oder gibt es noch Bereiche, die noch halb im Dunkeln sind?
Also ich glaube, dass es da noch viel und lange zu forschen gibt. Ich frage mich so ein bisschen, ob wir lernen oder ob es so in den letzten wenigen Jahren tatsächlich es ein bisschen einen Paradigmenwechsel gibt in unserer Gesellschaft oder das ist auch vielleicht noch nicht gänzlich vollzogen. Der Paradigmenwechsel könnte sein, dass in unserer Gesellschaft und in unserer Region, also sagen wir mal Westeuropa, wir eher, glaube ich, die Vorstellung hatten, dass Resilienz, also dass schwer belastende Situationen häufig eher individuell oder auf kleinere Gruppen bezogen sind. Häufig auch, wenn es um größere Schadenslagen ging, etwas ist, was weit von uns entfernt war. Dass wir, glaube ich, eher das Bild hatten, und dann überwindet man die Situation und dann ist man stärker geworden und gewappnet für die Zukunft. Was wir aber jetzt aus meiner Sicht seit der Pandemie tatsächlich erleben, ist, dass es eine lang andauernde, dauerhafte, hohe Belastungssituation ist, und die ist nicht zu Ende. Und ich glaube auch, dass wir die in den nächsten Jahren noch haben werden. Das heißt, unsere die Forschung und die Betrachtung von Resilienz wird sich vielleicht tatsächlich darauf konzentrieren dürfen, wie einzelne Faktoren sich nochmal entfalten dürfen können, was die da brauchen, um es zu können, wenn wirklich lang andauernde, schwere Belastungssituationen da sind. Und zwar nicht nur bei Individuen, sondern der gesamten Gesellschaft. Ich glaube, dass das nicht nur das ist, was die letzten Jahre war. Ich glaube auch, dass das ist, was die nächsten Jahre sein wird. Also da möchte ich mich mal überraschen lassen. Ich glaube schon, dass da noch einiges zu entdecken geben wird.
Also hinterlässt so einen leicht bitteren Nachgeschmack, dass da noch eine Aufgabe vor uns ist, die vielleicht auch schwieriger ist. Auf der anderen Seite, da ist noch eine Aufgabe, die auf uns wartet. Wir haben noch sozusagen Sinn und Zweck, wir können uns etwas widmen, und so wie ich es verstanden habe oder das Gespräch von dir interpretiert habe, ist, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten, auch in extremsten Situationen da durchzukommen. Ja. Es gibt Hoffnung.
Sozusagen. Es gibt unbedingt Hoffnung, und ich glaube, dass wenn wir uns auch auf einer gesellschaftlichen Ebene mehr dafür einsetzen würden, und viele tun es ja auch, dass wir in größeren Kontexten denken, dass wir tatsächlich systemischer auch Prozesse betrachten und mehr sehen, auf wie viel Subsystemebenen bestimmte Prozesse eine Auswirkung haben. Ich glaube, dass wir dann eine Chance haben, Gutes aus der Situation zu machen und positive Lernprozesse und Erfahrungen zu initiieren.
Dann will ich dir nur noch eine Frage stellen. Eine abschließende Frage, und zwar, wenn du nur ein dieser Prinzipien mitnehmen dürftest, die anderen nicht, und du müsstest in ein Krisengebiet reisen, weil du da gebraucht wirst, welches Prinzip würdest du mitnehmen?
Die Selbstwirksamkeit. Weil mit der kann man alles andere auch machen.
Ja, das ist ein kleiner Trick. Ja.
Nee, die Selbstwirksamkeit, weil das hat mich so die Arbeit mit schwer traumatisierten Menschen gelehrt, ist wirklich, wenn ich mir das als eine Polarität vorstelle, Ohnmacht erleben und auch Identifikation mit Opfer sein, dann ist die Selbstwirksamkeit Überzeugung auf der anderen Seite. Und das hat eine unglaublich positive Wirkkraft.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Elka, es kam mir vor wie 5 Minuten. Wir sind, glaube ich, über eine Stunde schon unterwegs. Und ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal so den Ansatz dessen, des Gipfels, des Eisbergs uns angeschaut. Du hast mir nicht zugesichert, aber ich wünschte, du hättest das so gesagt, weil ich noch mehr davon erfahren möchte. Du hast aber gesagt, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass wir noch mehrere Folgen abdrehen können zu dem Thema Gesundheit im Allgemeinen. Und da auch tiefer reingucken können, vielleicht auch nochmal in die Resilienz, vielleicht auch, wo der Unterschied ist zur Resistenz. Da auch an der Stelle der Hinweis, also wenn es Themen gibt, die jetzt die Zuhörenden, die sind ja nicht da, deswegen können wir ja jetzt so auch offen sprechen, die jetzt in den Köpfen der Zuhörenden da sind, wo man noch mehr erfahren möchte, wo man wirklich mal von einer Expertin die ein oder andere spezielle Frage beantwortet haben möchte, kann man diese uns natürlich gerne schicken an support@systemischer-club.de oder bei Spotify kann man unten auch einen Kommentar abgeben. Wir würden uns sehr freuen, Elka, ich glaube, für dich ist es auch eine Erleichterung, dann zu wissen, okay, wir fangen einfach mal da an. Ne? Also in dem großen Meer an Möglichkeiten haben wir einen Anhaltspunkt, einen Anker. Ein Thema, das dich aber gerne interessiert und was du auf jeden Fall nochmal hier in diesem Format machen wollen würdest, welches wäre das?
Ja, erstmal danke, dass ich die Möglichkeit hatte. Du hast ja gemerkt, ich brenne etwas für das Thema Resilienz. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Insofern, da gibt es noch viele andere Aspekte, die mit Resilienz zu tun haben. Das würde ich gerne, in kleineren Paketen so angehen. Und ich brenne natürlich auch für das Thema Gesundheit, uns alle sehr beschäftigt, weil wir einfach eine Zunahme mentaler von Depressionen und so weiter und Ängsten vor allem auch leider mitbekommen. Das uns also sehr bewegt, mich zumindest sehr bewegt auch und auch soziale Gesundheit, finde ich auch einen total spannenden Aspekt. Also ich träume davon, dass wir noch so den einen oder anderen Podcast machen können. Vielen Dank auch, Kevin, dass du das so auch die Art, wie du das so machst, dass du einen hier so reden lässt. Ich hoffe, dass es den Zuhörern irgendwie was bringt und auch gefallen hat. Und ich würde gerne auch Themen aufgreifen, die vielleicht Wünsche von anderen sind. Das fände ich sehr spannend. Und das Feld Gesundheit, gerade wenn es so um individuelle, soziale, organisationale, gesellschaftliche geht, da gibt es noch viele spannende Themen. Und da hoffe ich, dass wir uns hier noch ein paar Mal treffen werden.
Ja, wunderbar. Meine Hoffnung war, dass ich jetzt dich auf ein Thema festnageln kann, aber jetzt habe ich sogar eine Auswahl an Themen. Das freut mich. Elka, vielen lieben Dank. War mir ein Fest mit dir.
Danke, Kevin.